Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Wir fühlen einmal im Jahr dem organisierten Sport in Deutschland den Puls. Anlass ist immer, dass wir eingeladen sind zur Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ja, und da fragen wir uns eben, welche Themen bewegen den Sport, welche sollten ihn bewegen und werden nicht angesprochen. Ist natürlich alles auch interessant, jetzt ein Dreivierteljahr vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Am Mikrofon als Moderatorin ist Marina Schweizer und die Pulsmesser des deutschen Sports sind heute Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung, Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Robert Kempe, freier Journalist für den Deutschlandfunk und den WDR. Willkommen erstmal an die Runde und erst einmal müssen wir über eine Botschaft des Bundesinnen- und Sportministers Horst Seehofer reden. Ein Versprechen, das er heute der Sportgemeinschaft hier gemacht hat, dass es einen neuen goldenen Plan für Sportstätten in Deutschland geben soll. Ein Plan, der für die Renovierung dieser Sportstätten stehen soll. Ist das die Nachricht dieser Mitgliederversammlung? Anno Hecker.
Aus meiner Sicht ja, zumindest überrascht sie mich, vielleicht die Kollegen nicht. Denn ein goldener Plan ist, wenn man die Vergangenheit betrachtet, ein großes Ding. Der goldene Plan nach dem Zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass es eine Infrastruktur in Westdeutschland gegeben hat. Dann gab es einen allerdings recht kleinen goldenen Plan Ost nach dem Fall der Mauer. Und wenn der Minister das ernst meint, was er ja in einer gewissen Leichtigkeit gesagt hat, dann kommt auf den deutschen Steuerzahler ein Milliardenprogramm zu, das ihm aber aus meiner Sicht, also dem Steuerzahler oder demjenigen, der zumindest an Sport interessiert ist, sehr zugutekommen kann. Ich halte das für absolut notwendig und vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, auch für wichtiger als Olympische Spiele in Deutschland.
Ja, wir sehen da eben die unterschiedlichen Ebenen zwischen Spitzensport vielleicht und auch Breitensport als Basis. Johannes Aumüller vielleicht die Frage, wie wichtig ist denn so ein Investitionsprogramm im deutschen Sport gerade?
Also, dass es grundsätzlich so ist, dass es in Deutschland sehr viele Sportstätten gibt, die in keinem guten Zustand sind. Ich glaube, das ist ja allgemein gut, seien das jetzt Hallen, seien das Schwimmbäder, seien es auch teilweise noch sogar Plätze. Die Frage ist natürlich, was sich jetzt konkret hinter diesem goldenen Plan verbirgt. Das ist natürlich zunächst mal nur ein Wort, ein Begriff noch dazu. Kollege Hecker hat das ausgeführt, einer, der in der Historie mit großen Dimensionen einherging. Aber wie sich heute gezeigt hat, wissen die beiden Beteiligten ja selber noch nicht ganz genau, um welche Summen es da geht. Man hat jetzt in Aussicht gestellt, dass es Regionalkonferenzen geben wird. Einerseits, wo der Sport intern berät und andererseits natürlich Gespräche zwischen den DOSB und Sportverantwortlichen und dem BMI. Also von daher, man muss da einfach mal schauen, was da am Ende konkret herauskommt. Fakt ist zweifellos, dass es im zweistelligen Milliardenbereich, da gab es ja verschiedene Erhebungen dazu, Investitionsbedarf gibt. Allerdings gibt es in Deutschland an sehr vielen Stellen im zweistelligen Milliardenbereich Investitionsbedarf. Und von daher müssen wir da einfach mal abwarten, bis da konkret was steht.
Robert Kempe, für wie sinnbildlich halten Sie das, dass so ein Vorschlag jetzt gerade aus dem Bundesinnenministerium kommt und nicht überhaupt erst nach einem großen und lauten Vorstoß aus dem Sport selbst?
Also ich glaube auch, dass dieser goldene Plan natürlich auch so ein bisschen in die Linie zu lesen ist, was der Kollege Hecker gesagt hat, punkto Olympia. Das muss man natürlich auch sagen, weil man weiß, aus den letzten Bewerbungen, zum Beispiel auch in Hamburg und in Berlin war es ein bisschen stärker als in Hamburg, dass natürlich die maroden Sportstätten, Turnhallen, Schwimmbäder natürlich ein riesen Kritikpunkt waren, wo man dann eben auch dem Spitzensport bzw. den Bewerbern oder den Olympialobbyisten in der Stadt das natürlich als Argument immer vorgehalten hat. Ja, warum eben jetzt Investitionen in den Spitzensport, in Olympia, aber wir müssen Angst haben, unsere Kinder quasi zum Turnen zu schicken oder davor zu warnen, auf Toilette zu gehen. Und ich glaube, dass man das auch in diese Riege mitlesen muss, weil es gibt ja die Bestrebungen in Deutschland wieder Olympia auszurichten. Und natürlich wird das nur funktionieren, wenn man eben auch an die Basis, an die Gesellschaft, an die Bevölkerung geht und sagt, dass man auch davon profitiert. Also das, denke ich, ist ein Grund, warum man das tut. Und das Zweite ist natürlich, dass es ja aber auch Forderungen gab, auch vom Breitensport, eben aber auch von den Ländern und anderen gesellschaftlichen Trägern, die ja auf diesen Notstand immer hingewiesen haben. Und ich glaube auch, dass man irgendwann eben nicht da umhin kommt, darauf einzugehen. Und ich bin auch gespannt, über was für eine Summe es dann gehen wird. Aber das denke ich, dass man dem irgendwann einfach nachkommen muss.
Der Spitzensport bekommt viel mehr Geld, auch im kommenden Jahr. Die Zahlen sind etwas unterschiedlich. Scheinbar weiß das noch nicht mal der Spitzensport selbst, wie viel Geld er im kommenden Jahr bekommt. Ich sag mal so, es wurde so zwischen 265 Millionen und 279 Millionen Euro für das kommende Jahr heute genannt. Muss mit einem solchen Investitionsprogramm vielleicht auch eine Neiddebatte unterbunden werden zwischen der Basis und der Spitze? Erkennt irgendjemand dafür irgendwelche Vorläufer im deutschen Sport? Arno Hecker.
Ja, aber es ist ja genau das Thema, was wir eben eingangs angesprochen haben. Es gibt ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, bei der Hamburger Bewerbung gab es ja dann auch Hamburger Sportvereinsvorsitzende, die gesagt haben, was interessiert mich denn eigentlich Olympia, wenn bei mir die Dusche kalt ist? Ist genau der Punkt. Also wenn man nach außen hin immer sagt, wir müssen jetzt den Spitzensport fördern, wir fördern ihn jetzt mit 138 Millionen mehr innerhalb eines kürzeren Zeitraums, dann sagen natürlich diejenigen, die den Verein an der Basis organisieren, tja, wir hätten gerne mal neue Bälle oder der Korb ist kaputt oder in meinem Sportverein ist es so, die Dusche stinkt und die Toiletten sind nicht zu benutzen. Das ist wirklich nicht übertrieben. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Leute an der Basis sagen, also da stimmt irgendwas. Ganz oben wird etwas entschieden, was bei uns nicht ankommt.
Dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema Olympia-Bewerbung. Auch das wurde mehrfach angesprochen über die letzten Monate ohnehin, seit es auch einen Landtagsbeschluss in Nordrhein-Westfalen gibt, dass man sich eben hinter eine potenzielle Olympia-Bewerbung stellt. Wie haben Sie das hier bei dieser Versammlung vernommen? Es gab ja auch schon gescheiterte Versuche in den letzten Jahren, Olympia nach Deutschland zu holen. Kippt die Stimmung im Sport wieder in Richtung einer Bewerbung oder ist man noch zögerlich? Johannes Hammele.
Ich glaube, die Stimmung, dass man wieder Olympische Spiele ausrichten möchte, die ist klar verbreitet. Innenminister Seehofer hat das heute auch nochmal klar formuliert. Wir können und wir wollen es. Die Frage ist halt, wann und wie und in welcher Stadt man sich nochmal bewerben möchte. Und da fällt schon auf, dass einerseits der organisierte Sport um DOSB-Präsident Hörmann bemüht ist, sozusagen sowas wie Struktur und Zeitmanagement vorzugeben, aber andererseits eher ein solches gar nicht vorgeben kann, weil sich auf der internationalen Ebene eben die Rahmenbedingungen geändert haben.
Sprechen Sie da jetzt die Agenda-Politik des Internationalen Olympischen Komitees an oder was meinen Sie?
Ich meine einfach die Frage, wie das IOC die Olympiastädte auswählt. Da hat es einfach viel Veränderungen gegeben gegenüber dem klassischen Prozedere. Salopp formuliert, gibt es die traditionelle Entwicklung, dass eine Stadt sich zum Kandidaten erklärt, dann gibt es Kommissionen, die das prüfen, vielleicht 3 Kandidaten auswählen oder 5 Kandidaten und daraus wählt man dann eine Stadt. Das gibt es halt nicht mehr, sondern man befindet sich in einem ständigen Dialogphase mit dem IOC, Klammer auf, insbesondere mit dem IOC-Präsidenten Bach und seiner engsten Entourage, sodass letztlich, wenn man es rein machtpolitisch sieht, Bach noch viel, viel mehr Einfluss darauf hat, welche Stadt jetzt wirklich Olympiastadt wird. So, und das ist auch die Rahmenbedingung für den deutschen Sport. Zugleich, finde ich, kommt das relativ verkrampft drüber, wie der Sport das Thema gerade angeht. Und wenn wir es jetzt nochmal rein nachrichtlich sehen, was von dieser Mitgliederversammlung ausgeht, so hat im Nachgang zur Mitgliederversammlung auf der Pressekonferenz der DOSB-Präsident im Prinzip etwaige Berliner Erwägungen oder die Möglichkeit, dass Berlin auch sich für 2032 bewirbt, abgeräumt, indem er gesagt hat, es habe das klare Signal gegeben aus Berlin, dass dort eine Bewerbung zu früh käme. Mit Hamburg habe man auch geredet, die wollen nicht. Also wenn es eine deutsche Olympia-Bewerbung für 2032 geben sollte, dann bleibt tatsächlich jetzt nur noch Rhein-Ruhr.
Müssen wir uns an dieser Zahl überhaupt festhalten oder sehen das die anderen eher auch so auf einem Kontinuum, das wird irgendwann in den 2030er Jahren kommen, ja? Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt.
Also, wenn, dann reden wir über 2032. Ich schließe 2036 aus, weil ich glaube, dass so eine Bewerbung nicht möglich ist.
Ist immer wieder im historischen Kontext einfach diskutiert worden, welches Zeichen da aus Deutschland kommen würde.
Ja, ich bin kein Marketing-Experte, aber ich stelle mir das so vor, dass eine deutsche Bewerbung, die mit 2036 kommt, sofort bei allen anderen Bilder auslösen wird, die man auch hier zu sehen bekommt, nämlich Menschen mit ausgestreckten rechten Arm. Die könnte man ja dann im Übrigen auch verknüpfen mit Menschen, die in der Gegenwart mit rechtem Arm hier durch die Gegend laufen und schon haben sie ein negatives Bild, auf das ein Bewerber immer irgendwie reagieren muss. Das heißt, er ist immer in einer defensiven Situation. Ich glaube deshalb, ich meine es auch gehört zu haben von Protagonisten einer Olympia-Bewerbung, schließt sich das aus. So, da sind wir schon über 2036 hinaus bei 2040, denn 24 und 28 sind ja vergeben. Über 2040 brauchen wir jetzt nicht nachzudenken. Das ist so weit weg, dass die heute handelnden Personen wahrscheinlich dann nicht mehr in Amt und Würden sein werden, sondern hoffentlich einen schönen Lebensabend verdienen, uns oder mich mit eingeschlossen. Aber deswegen bleibt eigentlich nur 2032 übrig. Und da ist es doch interessant, dass wir nichts anderes haben als eine privat getriebene Bewerbung mit Rhein-Ruhr von dem Sportvermarkter, wenn man so will, Michael Mons, der, und das finde ich so interessant, den Sport vor sich her treibt. Also letztlich, aus meiner Sicht ist es jedenfalls so, letztlich ist ja der Sport heute, also sowohl Hörmann als auch der Innenminister sind ja dazu getrieben worden, etwas Vages zu sagen, ja vielleicht, aber ich kann Ihnen noch keinen Termin nennen, weil ja dieser Schub seit anderthalb Jahren aus Nordrhein-Westfalen kommt und in Nordrhein-Westfalen dann der Landtag gesagt hat, prima Sache, der Ministerpräsident sagt, prima Sache, der baut sich ein bisschen Druck auf und da gebe ich den Kollegen auch recht, man hätte auch gar nichts sagen können heute, wenn man eigentlich entspannt wäre, aber es scheinen sie nicht zu sein, also da liegt schon irgendwie ein bisschen was in der Luft und sie müssen auch irgendeine Agenda haben. Und ich glaube, es hängt auch, ich weiß nicht, ob das eine Priorität hat, aber es hängt auch mit der gegenwärtigen Regierungskonstellation zusammen, wer hatte das Sagen. Ich glaube nicht, dass es unter Angela Merkel einen Zuspruch geben würde für Olympia und ohne eine Regierungschefin oder einen Regierungschef, der sagt, das machen wir, wird es nicht gehen. Ich weiß nicht, welche Priorität das hat und das ist auch tatsächlich auch nur eher eine Vermutung von mir.
Weil Sie sich jetzt auf die Verweigerung beziehen, damals in Richtung Hamburg auch Garantien auszusprechen.
Ja, da ging es um die Finanzierung und da gab es ja einen riesen Streit zwischen Herrn Scholz damals und sozusagen der Regierung und da war ja niemand bereit, vor der Abstimmung der Bürger eben zu sagen, wer finanziert das denn? Und dann haben die Bürger, jetzt komme ich wieder zurück, wahrscheinlich auf den Sportvereinsvorsitzenden, hat gesagt, meine Dusche ist nicht warm, ja, und ich soll das alles hier bezahlen. Das ist vielleicht ein populistisches Argument, aber vielleicht auch gar nicht so falsch. Und so ist es dann gekommen, wie es gekommen ist, die Hamburger Bewerbung, die ich an sich gut fand, die ist ja nicht mal zum Zuge gekommen.
Bevor wir das Olympiathema in Deutschland abschließen, Robert Kempe, vielleicht die Frage, als wie wahrscheinlich sehen Sie denn eine Olympia-Bewerbung mit dem derzeitigen IOC-Präsidenten Thomas Bach, der ja aus Deutschland stammt und das Ganze ja auch noch zu seinem Herzensprojekt machen könnte? Johannes Aumüller hat gerade schon ausgeführt, dass er ja im Prinzip mächtiger wird in dieser Entscheidung.
Das ist ein Punkt. Ich glaube, das eine, was der Kollege Hecker gesagt hat, also wie ist die erstmal die innenpolitische Situation, das muss der DOSB berücksichtigen. Das andere sind natürlich, was läuft international ab? Und das Dritte, was man immer mitdenken muss, gerade bei diesem jetzt veränderten Bewerbungssystem, was ja viele sagen, das sind Dialoge, die da geführt werden. Man kann das auch natürlich so nennen, dass sich da irgendwie ja, Kandidaten so ein bisschen zurechtgelegt werden. Ist natürlich immer die große Frage, was macht Thomas Bach in Lausanne? Fakt ist, dass es ohne sein Wohlwollen natürlich kein Olympia in Deutschland geben wird. Aber ohne sein Wohlwollen gibt es auch kein Olympia zum Beispiel in Australien, was ja ein anderer Kandidat ist für die Olympischen Spiele 2032. Deswegen, wenn man sich das anschaut, derzeit ist ja die Situation so, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der DOSB dann noch hadert, warum er sich jetzt nicht festlegt, ob er das mit Rhein-Ruhr machen möchte oder nicht und ob er jetzt nicht 2032 machen möchte oder nicht, dass man selbst noch nicht international ein richtiges Gespür dafür hat, wie sieht die Situation aus. Man weiß über Brisbane, wie gesagt, in Australien Bescheid, die lange oder auch derzeit noch als Favorit gelten. Aber da ist es politisch gerade innerhalb der Region auch nicht ganz so einfach. Da tritt man auch gerade noch mal auf die Bremse. Das heißt, das muss man natürlich im Blick haben. Und das andere ist das große Herzensprojekt von Herrn Bach, Nord- und Südkorea. Wie es geht da weiter? Also das, denke ich, wird man auch noch berücksichtigen müssen.
Eine gemeinsame Bewerbung und gemeinsame Spiele.
Genau. Aber die große Sache ist sicherlich, dass man schauen muss, und das muss, glaube ich, auch der DOSB erstmal für sich analysieren und auch verstehen und begreifen, wie laufen die Vergaben von Olympia jetzt ab sofort ab. Es ist so, das hat man jetzt letzte Woche mitbekommen, wie die Olympischen Jugendspiele im Winter vergeben wurden. Da gab es keine großen Prozesse, keine großen Ausschreibungen, keine großen öffentlichen Fragen oder Fragerunden oder Interessentengespräche, sondern man hat es quasi ja im 1:1 ja, gelöst. Also Pyeongchang kam aus meiner Sicht relativ überraschend, dass man das gemacht hat und in der Pressemitteilung des IOCs verkündete man, dass man das jetzt am 10. Januar, also in 3 Wochen, jetzt einfach mal abstimmen lässt. Und ich glaube, dass das auch so ein wenig als Blaupause gelesen werden kann, wie zukünftig Olympia vergeben wird. Der DOSB muss eben aufpassen, dass er diesen Dialog oder die Gespräche mit dem IOC nicht verpasst. Gerade in dieser ganzen Debatte und dieser ganzen Diskussion, die wir um Olympia führen. Aber dass man da, wie gesagt, nicht ganz so sicher ist, sieht man ja daran, dass klare Bekenntnisse zu Herrn Rons und seiner Initiative ja vermieden werden.
Ja, Arno Hecker nickt.
Noch eins dazu, was Johannes Aumüller ja auch gesagt hat. Also dieses Prozedere war ja früher immer 7, aber wusste jeder genau Bescheid, 7 Jahre vorher wird gewählt und dann gab es einen klaren Zeitraum, wann man seine Bewerbungsunterlagen, alles war irgendwie klar, man konnte sich gut darauf vorbereiten, jetzt weiß man es gar nicht mehr. Also es kann übermorgen sein, es kann aber auch erst in 2 Jahren sein und Bach wird wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss darauf haben, weil er ein Interesse hat, dass keiner mehr verliert bei diesem Wettbewerb. Trotzdem, oder gerade deshalb würde ich sagen, oder glaube ich, dass der deutsche Sport auf solche Situationen nicht vorbereitet ist, weil er aus meiner Sicht international nicht gut aufgestellt ist. Wir haben haben eigentlich, also der deutsche Sport, hat niemanden im IOC, abgesehen von Bach, von dem man nie, in der Vergangenheit ja nicht so genau wusste, ob er jetzt nicht mehr seine eigene Agenda verfolgt als anderes. Andere würden das noch schärfer verfolgen.
Sie meinen eher seinen Pass abgegeben hat als IOC-Präsident?
Ja, IOC-Präsident wollte, werden wollte als DOSB-Präsident, dass das seine erste Agenda war. Das weiß man nicht. Aber was wir wissen ist, es gibt Britta Heidemann als Vertreterin, da kann ich jetzt nicht so einschätzen, wie groß die Wirkung ist, aber sonst ist eigentlich niemand da. Es wird niemand aufgebaut und man hört eben, dass auch bei den großen, wichtigen Veranstaltungen, den Treffen der Nationalen Olympischen Komitees und alles dort, wo man die Entscheider des IOC ist, das ist ja ein Zirkel von 100 Leuten oder 109 Leuten, die dann am Ende entscheiden müssen, die müssen doch sozusagen beeinflusst werden. Und die werden beeinflusst eben nicht von der zweiten oder dritten Reihe des DOSB, die so gut sein können oder mögen, wie sie uns geschildert werden, sondern vom Präsidenten. Und der Präsident taucht dort nicht auf, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es jetzt tatsächlich kurzfristig dazu käme, dass man neue Spiele vergeben müsste, dann hätten wir sozusagen gar keine Lobby bei diesen Leuten. Und deswegen, finde ich, ist der DOSB gar nicht gut genug aufgestellt.
Bezüglich nochmal, was die Einflussnahme betrifft. Es ist aber so, und da ist auch die Frage, inwieweit Herr Hörmann überhaupt involviert sein muss. Es gibt eine Gruppe im IOC, die diese Sache jetzt nah an Herrn Bach diskutiert mit Interessenten. Das heißt, dieser ganze öffentliche Bewerberzirkus, der in Teilen natürlich aber auch noch transparent war, zumindest ein wenig, fällt weg. Es sind bilaterale Gespräche. Wir wissen nicht, vielleicht wird ja schon seit Ewigkeiten diskutiert und es keiner erzählt sonst. Wir wissen es nicht. Es gibt eine Dialogphase oder es gibt quasi Gespräche mit dem Bewerber. Die Gruppe bereitet das vor. Die Exekutive, der IOC-Vorstand um Thomas Bach sagt, wollen wir haben, gefällt uns, machen wir, gute Situation, die wir da vorfinden. Dann kommt die Session, also die IOC-Vollversammlung, die nickt das ab. Das heißt, dieses ganze Einwirken von zum Beispiel internationalen Verbandspräsidenten, auch von diesen ganzen PR-Firmen, die da immer Millionen-Business gemacht haben mit solchen Bewerbungen, fällt eigentlich weg, weil es keinen öffentlichen Bohai mehr gibt. Das ist eine Sache, die wird im stillen Kämmerlein eingetütet heutzutage.
Ja, also das sehe ich ein, insofern es eben nicht mehrere gute Bewerber gibt und man tatsächlich vermeiden will, dass es Verlierer gibt. Dann ist es so, klar, dann braucht der Präsident nicht auftreten, dann muss er anders wirken. Vielleicht kommt es auch so, ich weiß nicht. Nur wenn es anders käme, hätte der deutsche Sport aus meiner Sicht keine Chance. Und der könnte das beste Programm haben, was er wollte. Die IOC-Mitglieder müssen in Anführungsstrichen beeinflusst werden, wollen auch beeinflusst werden.
Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Heute von der DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt. Zu Gast sind Robert Kempe, freier Journalist für den Deutschlandfunk und den WDR, Johannes Aumüller, Journalist und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir sind schon bei den ganz großen Linien im Sport und auch im deutschen Sport. Eine große Linie der letzten Jahre war die Spitzensportreform. Wir haben es schon angesprochen, es gibt sehr viel mehr Geld für den deutschen Sport, auch wegen dieser Spitzensportreform. Was haben wir bei dieser Versammlung hier über den Zustand der Spitzensportreform gelernt? Johannes Aumüller.
Naja, der DOSB hat ja mal vor ein paar Jahren einen sogenannten Schieberegler eingeführt, wo er für ungefähr 10 Unterpunkte der sogenannten Spitzensportreform jedes Jahr erklärt, wie weit fortgeschritten die sind. Und gemäß der heute dargestellten Grafik sowie ergänzende Ausführungen des DOSB-Präsidenten sind jetzt 9 dieser 10 oder alle bis auf einen, ich habe die genaue Zahl nicht parat, aber alle bis auf einen sind in der Mitte oder schon im ganz grünen Bereich und noch ein einziger ein bisschen im rötlichen Bereich. Ich weiß nicht, ob, wenn zum Beispiel im BMI ein ähnlicher Schieberegler aufgemalt werden würde oder wenn wir hier gemeinsam so einen Schieberegler aufmalen würden, ob wir das auch so sehen. Also man hat vielmehr den Eindruck, dass sich in vielen Punkten gar nichts bis wenig geändert hat. Und das ist ja auch verbunden mit der Frage nach dem Geld, irgendwo so das ganze Absurde dieser sogenannten Reform. Ganz am Anfang, vor 5, 6 Jahren, stand ja die Idee, der deutsche Sport will mehr Geld. Und die damaligen Verantwortlichen des Bundesinnenministeriums sind hingegangen und haben gesagt, es gibt mehr Geld, wenn es eine wirkliche Reform gibt. Das war die Ausgangslage. So, und heute können wir beobachten, es hat 138 Millionen oder wie viel auch immer schon mehr gegeben, aber eine wirkliche Reform nicht. Also das ist einfach ad absurdum geführt worden über die Jahre.
Also Sie sprechen jetzt an diesen sogenannten Paradigmenwechsel, weg von diesem Paradigma, erst die Reform, dann das Geld. Haben wir jetzt inzwischen gesehen, es gab ja auch mehr Geld, ohne dass im Prinzip diese Forderungen schon alle erfüllt wurden. Ich kann mal ein paar aufzählen. Es gab zum Beispiel den Wunsch nach einer Reduzierung der Bundesstützpunkte. Das stagniert oder wurde ja vom Tisch gefegt. Konsolidiert wurde gesagt. Genauso bei der Reduzierung der Kaderathletinnen und Athleten. Da wurde sich ursprünglich mal auf eine Zahl von 1000, einer Reduzierung um 1000 verständigt. Auch das ist nicht eingehalten. Heute wurde ein Trainerkonzept zur Verbesserung der Arbeitssituation von Trainerinnen und Trainern verabschiedet, immerhin 3 Jahre nach Beginn der Spitzensportreform. Wo sehen Sie denn Fortschritte? Wo ist schon was passiert?
Ist schwer zu erkennen für mich von außen, was ich im Verlauf des Prozesses, der ja im Übrigen überhaupt nicht abgeschlossen ist. Ja, also wir haben ja noch die nächsten Olympischen Spiele und wir hatten doch jetzt, neulich hatten wir so einen Zwischenstand, da waren dann die Ruderer ganz weit hinten, ja, die ja doch sonst immer relativ erfolgreich sind, sodass man eben nach ein paar Minuten irgendwie nachdenkend gedacht hat, okay, das kann jetzt noch nicht wirklich das eigentliche Bild sein. Dann könnte man sich die Frage stellen, warum bekommt man überhaupt so einen Zwischenstand? Vielleicht auch nur um Arbeitsrechtfertigung. Also ich kann bisher nicht sehen, was ich sehen kann, ist, liegt vielleicht auch jetzt schon ein bisschen zurück, dass die Reformen, die angestoßen wurden, zu denen auch Zentralisierung gehörte, zum Chaos geführt haben oder zumindest zur Verwirrung. Also dass an bestimmten Stellen Verbände in Vorleistung gegangen sind, haben versucht zu zentralisieren, also ich meine jetzt Rudern zum Beispiel, und haben dann festgestellt, das Geld kommt aber noch nicht oder kommt später irgendwie und haben das dann wieder rückgängig gemacht. Ich sehe das. Also das, was man eigentlich damit verbunden hat, das haben wir eben schon gesagt worden, verschlanken, wo geben wir denn mehr Geld aus, als es nötig ist, müssen wir denn zentralisieren? Denn hinter dieser Reform stand damals beim damaligen Bundesinnenminister de Maizière ganz klar die Forderung, ein Drittel mehr Medaillen, so war glaube ich die Formulierung, oder mehr als ein Drittel mehr Medaillen zu produzieren. Davon ist ja jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Der jetzige Innenminister Seehofer hat ja vor einem halben Jahr gesagt, Medaillen ist ja schön, aber nicht so wichtig. Also ist irgendwie ein Paradigmenwechsel oder ist das nur so in der Leichtigkeit dahergesagt? Ich bin einigermaßen verwirrt und betrachte die Spitzensportreform als ein Machtinstrument. Der Sport wollte Geld. Das Innenministerium hat gesagt, Geld gibt es nur gegen entsprechende Forderungen von uns. Und daraus ist jetzt ein merkwürdiges Konstrukt entstanden. Die Forderungen sind noch nicht erfüllt, aber es kommen viele Millionen in die Tasche, von denen man auch nicht so genau weiß, wo sie hinfließen. Muss ich auch ehrlich, vielleicht mag es an mir liegen, ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht. Ich blicke da noch nicht so ganz durch.
Vielleicht passt das Stichwort Leichtigkeit auch ganz gut dann zu dem, was Horst Seehofer ja jetzt zum wiederholten Male auch schon gesagt hat, dass er sich auch in dieser ganzen Debatte mehr Leichtigkeit und mehr Freude bei der Sache wünscht und eben nicht so dieses Klein-Klein und dieses absolute Streben nach Medaillen, was ja ursprünglich vielleicht auch mal das Ziel war. Es wurde ja ausgelobt, man will ein Drittel mehr Medaillen, praktisch mehr Gold fürs Geld, wenn man das jetzt mal auf so einen Nenner bringen möchte. Johannes Aumüller, welche Ziele in der Spitzensportreform erkennen Sie denn momentan? Sehen Sie auch so ein Anzeichen für einen Paradigmenwechsel, was die Ziele angeht?
Ja, also das konnte man beobachten, ausgehend von der berühmten und eben schon zitierten de Maizière-Äußerung, ein Drittel mehr Medaillen, ist das über die Jahre einfach abgeschwächt worden. Und ich meine, man kann sich ja im Übrigen auch drüber streiten, ob das richtige Ziel war, beziehungsweise ich sehe es so, das war eindeutig nicht das richtige Ziel in einer internationalen Sportwelt, in der die Dopingproblematik so groß ist, ausgerechnet diese Medaillenfixierung und diese Medaillenforderung da ins Zentrum zu stellen. Nur man müsste es halt klar machen. Man müsste es jetzt wirklich mal klar und objektiv und transparent machen. Wofür gibt es künftig einfach für welchen Sport mehr Geld? Und das war ja auch genau der Ansatz, wenn man jetzt nochmal die 5, 6 Jahre zurückgeht, der am Anfang der Reform stammt, nämlich die Forderung des Bundesrechnungshofes nach klaren Kriterien. Kamen noch 2, 3 andere Punkte dazu, durch die das BMI getrieben wurde, aber das war die Kernforderung. Mehr Klarheit, mehr Transparenz, mehr Objektivität. Und jetzt noch 6 Jahre, muss man sagen, ist es so unklar wie damals.
Robert,
138 Millionen Euro mehr.
Robert Kempe.
Ein Bundesinnenminister, der das Vorgehen des DOSB, die ja, also ich kenne wenig Forderungen, gerade finanzielle Forderungen, die der Deutsche Olympische Sportbund jemals öffentlich gemacht hat. Schaut man sich im Sportausschuss an, wenn man mal gefragt hat, okay, was fordert ihr da? Da ist eigentlich nie was gelandet im Bundestagssportausschuss. Das ist alles immer dann im Haushaltsausschuss dann eingestielt worden. Und das wird ja auch vom Präsident Hörmann immer wieder zitiert, wie dann da eben vorgegangen wird. Und man hat eben einen Bundesinnenminister, der dann auf dem Podium steht in seiner Rede vor dem deutschen Sport und das Vorgehen der DOSB-Spitze im Ring um mehr Geld lobt und erzählt eben, ja, wie sie in Hinterzimmerpolitik da für ihre Ziele kämpfen und man um sein Leben fürchten müsse, wenn man dem nicht nachgebe. Das ist natürlich dann sehr, sehr merkwürdig, wenn wir davor gesprochen haben, dass wir transparente Kriterien erschaffen wollen, dass es nachvollziehbar sein soll, warum Verband A so viel Geld bekommt und Verband B so viel Geld verdient bekommt. Das heißt, da hat sich schon einiges geändert, auch im Zusammenspiel. Und wenn man sich anschaut, wie dann auch der Sportminister Seehofer ja auch in Teilen seine Abteilungsleiterin da vorführt, indem er man dann eben sagt, ja, die Wünsche des Ministers seien ja Anweisungen und der ganze Saal lacht. Das ist natürlich ein seltsames Business, glaube ich, was da jetzt irgendwie aufgezogen wird, auch wenn er dann eben von mehr Leichtigkeit spricht. Wir reden hier immer noch um Steuergeld. Das ist vielleicht im Vergleich zu anderen Haushalten ein bisschen geringer, was den Spitzensport betrifft, zum Beispiel im Vergleich zur Kultur, aber es ist immer noch Steuergeld. Und da glaube ich, ein bisschen Ernsthaftigkeit sollte dann da auch schon irgendwie mit reinkommen.
Was mir noch aufgefallen ist, also die Spitzensportreform ist ja vom Sport diskutiert worden als ein Versuch festzustellen, welcher Verband nun so stringent arbeitet, dass er in Zukunft Medaillen gewinnen kann, dafür gibt es Geld. Angefangen hat die Diskussion ganz anders nach den Olympischen Spielen 2012, wenn ich mich recht entsinne, wurde die Forderung erhoben nach 58 Millionen mehr pro Jahr. Und dabei gab es aber gleichzeitig eine Diskussion, die aus einem Verband kam, dem Tischtennisverband, der einfach mal gefragt hat, wie ist denn das eigentlich, welche Bedeutung hat eigentlich die Medaille im Tischtennis im Vergleich, ich sag mal, jetzt, weil es meine Sportart wäre, Basketball oder Bob und Rodeln, ja. Und diese Diskussion ist damals von Bach vom Tisch gewischt worden, und zwar unter dem Hinweis, dass das nicht solidarisch sei.
Er war damals der DOSB-Präsident, das müssen wir dazu sagen.
Er war damals DOSB-Präsident, das sei nicht solidarisch. Das kann man ja so sagen, aber es zeigt eigentlich, hat nur gezeigt, wie problematisch das ist und wie wichtig das ist, eigentlich mal darüber zu sprechen. Wen fördern wir wie? Was bedeutet das für uns, wenn jemand im Tischtennis gegen die Top-Nation China sich aufschwingen kann? Und zwar Tischtennis ist, glaube ich, Weltsport Nummer 1 oder so. Also jedenfalls unglaublich viele Menschen spielen Tischtennis. Und vergleichsweise gibt es auch Sportarten in Deutschland, die sehr gut finanziert werden, die von unglaublich wenig Menschen betrieben werden, und zwar weltweit. Oder
Bob und Rodeln zum Beispiel.
Ja, nehmen wir das Beispiel. Ich gehe ja auch ganz gerne dahin und berichte darüber. Und diese Diskussion hat leider gar nicht stattgefunden. Die ist abgewürgt worden. Nicht, weil ich jetzt der Meinung wäre, wir haben 4 Bobbahnen, deswegen gewinnt man so viel, muss man es kleiner machen. Aber man müsste mal die Frage stellen, vielleicht das mal einordnen und so. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Reform bedeutet für mich ja nicht nur, Geldverteilung zu verändern, sondern auch zur Frage zu stellen, welchen Sport wollen wir denn eigentlich in Deutschland? Wie wollen wir das eigentlich organisieren? Also das wäre der nächste Schritt, ja. Und das hat eigentlich überhaupt nicht mehr stattgefunden. Es ging eigentlich nur noch um die Frage, wie könnt ihr das Geld, was ihr haben wollt, irgendwie rechtfertigen?
Und diese Frage werden wir auch heute leider nicht beantworten können. Die Frage werden wir zu gegebener Zeit auch wieder mit den Verantwortlichen im deutschen Sport diskutieren. Ich sage danke an die Runde, die hier gemeinsam mit mir die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes analysiert hat. Danke an Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, an Johannes Aumüller von der Süddeutschen Zeitung und an Robert Kempe, freier Mitarbeiter des Deutschlandfunks und des Westdeutschen Rundfunks. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, können Sie das Sportgespräch jederzeit auch als Podcast abonnieren beim Podcatcher Ihrer Wahl. Danke fürs Zuhören und tschüss.